Ja, preis Gott. Ja, es ist einfach beeindruckend, wie Gott wieder heute Morgen zu uns redet. Und ich einfach spüre das und ich sehe und habe auch gehört, dass er einen Schwerpunkt legt. Und in der Vorbereitung auf heute Morgen ist auch das mein Schwerpunkt, die Liebe Gottes. Und auch unsere Liebe zu ihm. Ich würde gern anknüpfen an das, was Caro mit den Sendschreiben angefangen hat. Gott hat uns ja so aufs Herz gelegt, die Sendschreiben mal genauer zu betrachten. Die Sendschreiben, die sieben Briefe an die sieben Gemeinden am Anfang des Buches der Offenbarung. Und heute möchte ich mit euch diesen ersten Brief, nämlich den an die Epheser, an die Gemeinde in Ephesus, durchnehmen oder einfach betrachten oder etwas daraus betrachten. Und dazu gehört aber auch Offenbarung 1, 12 bis 17 nochmal. Das hatte Caro schon mit uns gelesen. Da geht es um die Stimme, die da spricht. Wenn diese Sendschreiben aufgeschrieben werden sollten, da hat ja vorher eine Stimme zu Johannes gesprochen und Johannes darf sehen, wer das ist. Da heißt es, ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Also vorab noch ein paar Worte zu der Stimme, die mit Johannes redete. Diese Stimme gehörte Jesus selbst. Und diese Stimme zieht sich durch die ganze Offenbarung durch und stellt sich immer wieder vor als jemand, der immer ist. Eigentlich der Ich Bin. Und da kommen jetzt, ich habe also herausgefunden, dass siebenmal in dem Buch der Offenbarung Jesus das betont. Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Und Vers 11, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und Vers 17, was wir gerade gelesen haben, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und Vers 18, und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und 2, Vers 8, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Und dann am Ende, Offenbarung 21, Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und Kapitel 22, Vers 13, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das bedeutet schon etwas für uns, wenn Jesus das so nachdrücklich sagt, mit siebenmal in diesem Buch, dass er der ist, der die ganze Zeit umfasst und darüber hinaus, der da ist. Im Gegensatz zu den Lehrbriefen im Neuen Testament, da finden wir in der Offenbarung viel direkte Rede von Jesus, ganz ähnlich wie in den Evangelien, das, was er höchstpersönlich sagt. Und diese Worte, die wir gerade gelesen haben, die stehen eben genau 7-mal in dem letzten Buch der Bibel. Und dabei betont er, ihm gehört auch die Ewigkeit. Er hat alles in der Hand. Über alle Zeit hinaus, alles, was wir uns zeitlich vorstellen können. Ich meine, wir sind zeitlich. Wir können nicht anders ticken, wir können nicht anders denken. Wir können es uns gar nicht vorstellen, was außerhalb unserer Zeit ist. Wir wissen, dass vor unserer persönlichen Zeit andere Menschen gelebt haben, aber auch die Menschheitsgeschichte ist ja nur eingebettet in eine Ewigkeit. Auch das ist ja zeitlich. Und für mich klangen da sofort diese Worte durch, die Gott damals dem Abraham sagte, als er einen Bund mit ihm machte. Da hat sich Gott zum ersten Mal so persönlich vorgestellt, nach einer langen Zeit, in der die Menschen ohne Gott lebten. Er hat Abraham gesagt, ich bin, der ich bin, Jahwe, der Immerseiende, ohne Anfang, ohne Ende. Am Anfang des Buches der Offenbarung lesen wir diese Beschreibung oder dieses, wie sich selbst Jesus vorstellt, 5-mal und am Ende des Buches 2-mal, insgesamt 7-mal. Es ist wie so ein, am Ende dann wie so eine Unterschrift, wie so ein Siegel. Ich bin der, der das sagt und geschrieben und schreiben ließ. Es ist also der Autor dieses Buches und es ist gleichzeitig der Schöpfer Gott. Er ist das Lamm, aber auch der König. Wir lesen später in der Offenbarung ja auch von dem Lamm. Es ist der Vater. Es ist Jahwe. Die sind eins. Und er war immer dabei, wenn irgendetwas geschah. Er ist immer gegenwärtig und es muss uns bewusst sein, dass er jetzt gegenwärtig ist, dass er hier ist, dass er uns kennt durch und durch. Und er wird immer in Zukunft der Herrscher bleiben, auch nach der Zeit. Es ist auch tröstlich, ich finde es sehr tröstlich zu wissen, wenn wir zu ihm gehören, wir fallen nicht ins Bodenlose. Wenn hier Ende ist, dann kommt nicht ein Nirvana, wie viele glauben, ohne Ziel, ohne Sinn, sondern wir sind in ihm. Wir sind in ihm gehalten, geborgen. Das ist tröstlich, weil das Universum ist schon erschreckend, wenn wir so reinschauen dürfen mit irgendwelchen Teleskopen. Wie viel mehr die Ewigkeit? Erschreckend. Wir können es uns nicht vorstellen. Und dann zu wissen, wir sind in Gottes Hand, in seiner Gegenwart, in seiner Präsenz und er ist gut zu uns. Wenn wir nun Jesus in den Evangelien begegnen, dann haben wir ja die Chance, den Vater kennenzulernen, weil er selber sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Aber der uns in den Evangelien vorgestellt wird, Jesus, der den Vater verkörpert, der ist auch der uns in der Offenbarung vorgestellt wird. In dem Brief an die Hebräer können wir diesen einen schönen Vers lesen, Hebräer 1, Vers 3. Er, Jesus, der Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Also wir schauen Jesus an und erkennen den Vater. Und jeder von uns, der den Vater noch mehr kennenlernen will und das Herz des Vaters begreifen will, und jeder, der weiß, er hat da noch einen Mangel und ich möchte noch mehr vom Vater verstehen und ich möchte heil werden im Erkennen des Vaters, lasst uns Jesus anschauen. Das ist das, was uns der Vater zeigt. Jesus, in Jesus sehen wir den Vater und seine Liebe. Und genau in dem Geist müssen wir auch die Sendschreiben verstehen. Wenn wir diese sieben Briefe lesen, dann mit den ganzen majestätischen Aspekten, die vor jedem Sendschreiben stellt sich Jesus wieder vor mit ich sage oder schreibe dem Boten der Gemeinde, der diese und diese Eigenschaft hat, sagt. Und es kommt bei jedem Brief eine andere Eigenschaft und es sind diese Eigenschaften, die Johannes am Anfang auf einmal sieht und es erschlägt ihn. Und jede Gemeinde bekommt einen Teil, wo Jesus sagt, das ist auch ein Aspekt von mir und der das hat, der sagt zu euch. Dann kann man schnell so in die Versuchung kommen, auch wenn man dann diese Ermahnungen liest und wenn man die Warnungen liest, dass man denkt, oh, das ist nicht für mich. Ist mir zu, ja, ach, vielleicht ist es gar nicht für uns heute. Das waren die Gemeinden damals. Die gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Vielleicht klagt mich das ein oder andere an oder ich bekomme Angst, vielleicht nicht zu den Überwindern zu gehören. Am Ende heißt es ja bei jedem Brief, wer überwindet, der wird. Und dann kommt ein Segen. Oder ich habe ein falsches Bild von Umkehr, wenn Jesus sagt, tu Buße. All das kann mich davon abhalten, das Ganze mal auf mich einwirken zu lassen oder es als Botschaft für mich persönlich anzunehmen. Und es fiel mir auf, dass die sieben Sendschreiben nicht in vielen Predigten vorkommen. Also da wird nicht viel geredet drüber in den Kirchen. Das ist nicht so Lieblingsthema. Aber wir wollen es heute trotzdem tun und wollen uns überraschen lassen. Ich habe ein bisschen recherchiert und fand raus, dass die sieben Gemeinden, die waren alle im Südwesten der heutigen Türkei. Und dem vorgelagert gab es diese Insel Patmos, auf der Johannes gefangen war. Das war eine Insel für Gefangene, Verbrecher, aber wahrscheinlich auch politisch Gefangene und die halt so wie Johannes Christen waren. Und dort hatte er diese Visionen, die wir in der Offenbarung lesen. Da hat er diese Botschaften bekommen, da hat er Jesus gesehen. Und viele Bibelausleger sind ja der Überzeugung, dass jede Gemeinde für einen Zeitabschnitt, also für eine Epoche aus der Kirchengeschichte steht. Ich war da zunächst ein bisschen skeptisch und habe gedacht, nun ja, das ist weit hergeholt vielleicht. Aber dann habe ich mich befasst mit den verschiedenen Phasen der Kirchengeschichte, die ja inzwischen über 2000 Jahre geht. Und ich kann mir also heute gut vorstellen, dass die Sendschreiben neben der aktuellen Botschaft für die Gemeinden damals auch eine prophetische Dimension haben. Und das spricht vieles jetzt dafür. So. Dann bedeutet auch die Reihenfolge etwas, dann bedeuten die Namen der Gemeinden etwas oder der Orte. Wenn es eine prophetische Dimension hat, sagt uns das noch viel mehr als die reine Ermahnung, die da drin steht. Aber erstmal zur Struktur der Sendschreiben. Was auffällt beim Lesen dieser Botschaften ist, dass sie alle immer nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. Zuerst stellt sich Jesus vor mit einer der Eigenschaften, das habe ich vorhin schon gesagt. Und also das sind Zeichen herausragender Autorität, die Jesus da kennzeichnen. Majestät und Autorität und Kraft und Präsenz. Und es ist ganz anders als das, was wir aus der Geschichte von Jesus kennen. Keine Spur mehr von Krippe, keine Spur mehr von Kreuz. Jetzt ist er König. Und als nächstes kommt die Mitteilung, dass Jesus die Gemeinde kennt. Das sagt er auch jeder dieser Gemeinden. Er kennt ihre Werke, aber auch ihre Nöte, ihre Situation, ihre Mängel, ihre Mühe. Und er beschreibt den Zustand jeder Gemeinde ziemlich detailliert. Und was mir dabei auffällt, ist, es führt dazu, dass die Gemeinde die Chance bekommt, sich selbst wahrzunehmen und zu wissen, jemand sieht alles. Und dann auch vielleicht umzukehren und neu anzufangen, so wie Jesus das sagt. Und dann kommt schließlich der Rat. Ein Rat, der zugeschnitten ist auf die jeweilige Situation, eine brauchbare Motivation und Ermutigung. Und das kann aus der Misere dann auch raushelfen, wenn sie darauf hören. Und die Aufforderung, Buße zu tun, also sich zu ändern, die kommt bei 5 von 7 Sendschreiben vor. Und auch mit Warnung vor den Konsequenzen, wenn sie das nicht tun würden. Und am Ende eines jeden Schreibens stellt Jesus unterschiedliche herrliche Szenarien in Aussicht für den, der überwindet und die Prüfungen bestanden hat. So viel zum Aufbau der 7 Briefe. Und wir erinnern uns, wenn Jesus das alles sagt, dann ist das Herz des Vaters da drin. Und der Vater meint es gut. Und es ist keine Gerichtspredigt, sondern es ist ein Angebot und da ist ganz viel Gnade drin. Jetzt lesen wir mal dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus bedeutet übrigens die erste, die wünschenswerte oder die ersehnte. Und wenn man bedenkt, dass es in der Kirchengeschichte die erste Gemeinde, die erste Epoche war, dann passt das auch irgendwie. Vers 1, Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles ertragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. So, wenn man hier stoppen würde, könnte man denken, ja, alles richtig gemacht, super. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, oder denk mal darüber nach, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Also eine erste Feststellung. Diese Sendschreiben wurden nicht einzeln an einzelne Boten gegeben, die den einzelnen Gemeinden dann gebracht wurden, sondern in Offenbarung 1, Vers 11, da heißt es ja, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, das Buch. Also jeder hat das komplette Paket gekriegt. Jeder konnte lesen, was die anderen bekommen haben. Es ist das ganze Buch der Offenbarung sogar gemeint. Also Bücher waren damals Rollen und es war auf einer ganzen Rolle. Also Jesus wollte, dass alle Gemeinden diese sieben Briefe lesen, weshalb wir die auch heute noch haben. Alle sollten im Glauben und in der Liebe wachsen und bewahrt werden. Das ist der Grund, warum es an alle gehen sollte. Und deshalb haben wir auch diese Schriften. Der Name Ephesus passt ja insofern auch gut, dass es die erste Generation von Christen außerhalb Israels ist. Und was mir auch auffiel, ist, hier stellt sich Jesus wieder vor als der mitten in den Leuchtern und mit den sieben Sternen in der Hand. Und wir wissen, dass die sieben Leuchter die sieben Gemeinden sind. Und Jesus betont hier ja, dass er mitten drin ist. Also er sagt uns, er ist da. Er ist in der Gemeinde. Er wacht auch darüber. Und die sieben Sterne, die sieben Boten oder Engel, es gibt verschiedene Auslegungen, was das sein könnten. Es sind mit Sicherheit nicht sieben Pastoren von Gemeinden, weil Pastoren in dem Sinne gibt es so nicht im Neuen Testament, sondern wir haben eine Ältestenschaft, finden wir in den Gemeinden, die Paulus anschreibt. Aber es hat etwas mit Licht zu tun. Sterne und auch Leuchter sind Lichtträger und auch das ist ein Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde sollte leuchten und ein Lichtträger sein. Unsere Existenz in dieser Welt hat das zum Ziel. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt und leuchten und die Welt erhellen. Und es geschieht nicht nur durch Mission und Verkündigung, sondern durch unseren Wandel und Liebe. Ne? Durch unsere ganzen Beziehungen, in denen wir stehen. Also das hier, was sonntagmorgens passiert, das ist ja nur ein winziger Punkt in der ganzen Woche. Und auch die Mission, die von uns ausgeht, wenn wir Leute irgendwo ins Ausland senden, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was uns ausmacht als Gemeinde. Und diese Leuchtkraft, die gehört in unser ganzes Leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und dass eine Stadt nicht irgendwo im Dunkeln ist, sondern auf dem Berg, dass man sie sieht. Und auch der Leuchter soll auf einen Ständer gestellt werden und nicht unter ein Gefäß versteckt werden. Wenn man also die erste Liebe verloren hat, und das hatten sie offensichtlich in Ephesus, dann haben die Werke auch keine Leuchtkraft mehr. Und wenn Jesus tatsächlich als Konsequenz den Leuchter dann von seiner Stelle rückt, nimmt er ihnen eigentlich das Mandat, noch zu leuchten an dieser Stelle. Und das ist natürlich nicht in seinem Sinn. Aber wir können das überall beobachten, wir können das in unserer Umgebung, in unserem eigenen Leben beobachten. Da, wo Christen die erste Liebe verloren haben, da kann man noch die Form von einem christlichen Verhalten haben, aber es ist ohne Feuer, ohne Begeisterung. Und das ist verrückt, das ist gar nicht mehr sympathisch und ansteckend. Es ist irgendwie, mag man das gar nicht mehr angucken. Man tut das Richtige, aber es fehlt die Würze. Die Herzen werden nicht mehr berührt. Und das, was ich am schlimmsten finde daran, ist, man merkt es selber gar nicht. Es fällt einem selber als Letztem auf, dass man dieses Feuer nicht mehr hat. Irgendwann, da fühlt sich alles so in Ordnung an, aber innerlich ist man nicht mehr in diesem Schwung, eben in dieser ersten Liebe, in dem, was die erste Liebe so ausmacht. Und von daher sehe ich auch eine Hinführung, dass Gott uns eigentlich heute zu diesem Punkt hinführt. Es ist aktuell. Wir können nicht sagen, das betraf damals die Gemeinde in Ephesus oder das betrifft ja nur die anderen. Oder, ja, ich glaube, es betrifft jeden von uns. Und ich meine, das selber auch zu kennen, ja, wenn Begeisterung nicht mehr da ist. Und man irgendwie auf dem Weg der Geschäftigkeit die erste Liebe verloren hat. Und was man dann macht, ist, man fängt an, abzuwägen, zu berechnen, zu kalkulieren. Ist es rentabel? Ist es logisch, was ich tue oder was? Man beurteilt andere auch danach. Janine hat es vorhin schon irgendwie so auf den Punkt gebracht. Diese erste Liebe ist ganz anders, ganz anders. Wenn wir die verloren haben, dann ist der Kopf die Lokomotive und nicht das Herz. Dann stellen wir vielleicht auch Erfahrungen über Inspiration. Dann stagnieren wir im geistlichen Wachstum. Und weil alles äußerlich noch weiterläuft, merken wir es nicht gleich. Und das ist das Gefährliche daran. Und das Einzige, was Jesus hier anbietet als Hilfe, ist, tut Buße. Lasst uns umkehren. Wir müssen umkehren von diesen Gewohnheiten, die kein Feuer mehr haben. Gute Gewohnheiten, guter Lebensstil. Und umkehren heißt, ich muss es erstmal wahrnehmen. Ich muss erstmal sehen, dass ich an diesem Punkt bin, wo ich eine gewisse Routine bekommen habe, Gleichgültigkeit oder es ist so, läuft ja. Und es hat auch was mit Schmerz und Sehnsucht zu tun, wenn ich es dann merke. es ist nicht mehr bequem, sondern ich merke, boah, es ist nicht das, was ich eigentlich am Anfang hatte. Paulus hat auch an die Epheser einen Brief geschrieben. Den kennt ihr. Und Elia hat festgestellt, hat mich drauf gebracht, im Epheserbrief schreibt Paulus 14 Mal über die Liebe. Offensichtlich hatte die Gemeinde da einen Schwachpunkt. Wenn wir die Situation von, auch das wurde heute schon erwähnt und das finde ich bemerkenswert, wenn wir uns die Situation anschauen, als Jesus in das Haus von Martha und Maria kam und Lazarus, dann setzte sich die Maria zu Füßen von Jesus und war einfach nur geflasht und hat einfach nur zugehört und hat ihn, ich sag mal, angehimmelt, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Martha, ja, sie hatte halt die Gabe des Dienens, sie war ein praktischer Mensch, vielleicht war sie die Ältere, die Verantwortung auch sah und hat sich gemüht und hat alles richtig gemacht. Aber da war etwas in ihrem Herzen. Sie hat dann am Ende gesagt, ja, Jesus, siehst du nicht, dass ich hier renn und tu und mach? Und meine Schwester sitzt einfach da. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und dieser Satz, diese Bemerkung zeigt, da war etwas in ihr Herz reingekommen und das gehörte da nicht rein. Dienen, praktisches Dienen, kann so, so schön sein und kann so leuchten, wenn es rein ist. Aber wenn so Missgunst da reinkommt, vielleicht auch Neid, Selbstmitleid oder all diese Dinge, die da mitspielen können, so eine Selbstgerechtigkeit, so etwas, wo man sich selber gut fühlt bei, weil man es macht, dann ist es schon irgendwie verschmutzt. Das ist nicht mehr so das. Oder dieses Vergleichen. Ich mache mehr als der andere. Oder auch sich schlecht fühlen, weil man weniger macht als der andere. Das ist gar nicht das, wonach Jesus urteilt oder was er anschaut oder was er sucht bei uns. Das ist es nicht. Er sucht unser Herz. Er sucht unsere Liebe. Er sucht unsere Hingabe, Begeisterung und unser Verliebtsein in ihn. Das sucht er an uns. Er hat ja nicht gesagt zur Martha, du machst das falsch, setz dich dazu. Sondern er hat gesagt, Maria hat das bessere Teil erwählt und es wird nicht von ihr genommen werden. Oder sehen wir mal uns das Beispiel an, als Jesus dann auferstanden war und den Jüngern erschien. Und da begegnet er dann auch dem Petrus. Der musste sehr kleinlaut gewesen sein, nachdem er ihn also verleugnet hatte dreimal. Das hat ja ihn auch sehr geschmerzt. Es hieß ja dann auch, er weinte. Es tat ihm leid. Aber als Jesus ihm dann begegnete, fragt Jesus ihn dreimal, liebst du mich? Hast du mich lieb? Er hat nicht gefragt nach irgendwelchen Leistungen. Er hat nicht gefragt danach, was Petrus alles verlassen hat, um Jesu willen. Sondern er fragt, hast du mich lieb? Und das war so der wunde Punkt in Petrus' Leben. Er hatte Jesus lieb. Das zählt am Ende. Und zum Schluss sagt Jesus, für die, die überwinden, die also die ganzen Krisen auch in ihrem Leben überwinden, die vielleicht auch mal so eine Phase des Verlierens der ersten Liebe überwunden haben, für die, die in der ersten Liebe dann wieder da reingefunden haben oder darin bleiben, für die heißt es, die werden, denen wird er vom Baum des Lebens zu essen geben. Das heißt, wer am Ende überwindet, der wird in diesem verloren gegangenen Paradies sein dürfen. Der wird es wiederfinden, das Paradies. Und der darf dann von dem Baum des Lebens essen, von dem Adam und Eva ja nie gegessen haben. Die haben den ja nie berührt, diesen Baum. Sie hätten es gedurft. Und der überwindet und der zu der, dieser brennenden ersten Liebe zurückfindet, der darf diesen Baum kosten und ewiges Leben darin haben. Also ich lerne daraus, dass mein Fokus nicht drauf sein sollte, alles richtig zu machen, sondern in der Liebesbeziehung zu Jesus und dem Vater aktiv und wach zu bleiben. Diese Beziehung ist wichtiger und grundlegender als alle Regeln und Ordnungen. Falsches zu entlarven und immer zu wissen, was gut und was schlecht ist, das reicht einfach nicht zum Leben aus. Weil das Leben gibt es nur in der herzlichen, innigen Verbindung mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, worin wir uns immer wieder überprüfen sollten. Und ich dachte noch so, ja, wir sind schon so eine, in so einer Kultur hier eingebettet, in der man sehr busy ist. Große Geschäftigkeit, wir sind sehr fleißig hier. Wir haben auch so einen gewissen Hang zum Perfektionismus. Starker Einsatz für Qualität. Qualität ist doch immer noch ein richtiger Wert. Und Richtigkeit. Und dabei bleibt so oft die Barmherzigkeit auf der Strecke, auch Freundschaft. Und das ist etwas, da gibt es bestimmt noch Luft nach oben. Da können wir wirklich noch weiter wachsen in der Liebe, in dieser ersten Liebe. Und deshalb können wir dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus als Ermutigung für uns heute aufnehmen. Wir müssen nicht immer rational sein, wir dürfen als erstes die Liebe des Vaters genießen und dann auch weitergeben. Und das macht uns wirklich lebendig. Vater, ich danke dir. Ich danke dir so für deine unermessliche Liebe. Und es ist wirklich deine Botschaft heute an uns. Du hast es in unsere Herzen gelegt, auf vielfältige Weise. Und dafür preise ich dich. Ich danke dir dafür. Und Herr, wir sehnen uns danach. Und es schmerzt uns da, wo wir das verloren haben. Und ich bete, dass du uns neu anzündest. Dass du in unserer Mitte deine Liebe etablierst. Dass wir darin schwimmen, dass wir uns ja davon nicht mehr lösen, dass wir es nicht mehr aus den Augen verlieren. Danke, dass du uns deine Liebe so plastisch gezeigt hast in Jesus. Vom ersten Moment an war Jesus für uns dein Fingerzeig, wie du bist, wie dein Herz ist. Danke, dass wir das anschauen dürfen und wenn wir jetzt in diese Festzeit gehen, Herr, dann soll das wirklich unser Mittelpunkt sein, deine Liebe zu betrachten, deine Freundlichkeit, deine Großzügigkeit, deine Gnade und dein Erbarmen. Wir haben es nicht verdient. Ich danke dir dafür. Danke, lieber Vater. In Jesus' Namen. Amen.